Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Diese drei Tage haben die Welt verändert. Am Freitag, den 7. April im Jahr 30 nach unserer Zeitrechnung, mussten die Jünger von Jesus miterleben, wie der Mensch, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, stirbt. Ihr Leben hatte sich durch die Begegnung mit Jesus komplett verändert. Sie hörten seinen Ruf, folge mir nach, und sie gingen mit ihm. Sie lernten von ihm, wie Schüler von einem Lebenslehrer lernten. Sie wurden in ihrem tiefsten Innern berührt von dieser einzigartigen Liebe Gottes, die er nicht nur mit Worten aussprach, sondern lebte. Sie wurden Teil einer Gemeinschaft, die besonders war. Wir haben am Gründonnerstag darüber nachgedacht, dass Jesus bei seinem letzten Mahl mit den Jüngern selbst seinen Verräter nicht offenbarte. Er hat nicht von ihm gesagt, du bist es. Er durfte mitfeiern, dieses letzte Mahl. Sie erlebten, wie Menschen, die ein verkorkstes Leben hatten, wieder zu wahrem Leben fanden. Sie erlebten, wie Menschen, die krank waren, innerlich und äußerlich gesund wurden. Sie erlebten die bedingungslose Vergebung und Liebe, die andere Menschen veränderte und sie auch. Und sie erlebten, wie Jesus ihnen den Blick öffnete für das Reich Gottes, das ihnen so weit weg erschien. Und sie merkten, das ist nicht weit weg, das ist hier. Das fängt jetzt mit ihm an. Und dann plötzlich war alles kaputt. Der Verrat, die Verhaftung, die Verurteilung, die Misshandlung, das Sterben von Jesus am Kreuz. Ihr ganzes Leben war plötzlich in Trümmern. Es fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das muss man sich mal vorstellen. Man setzt die eine Karte auf den einen und plötzlich ist er tot. Und mit Jesus am Kreuz und mit seinem Tod starben auch ihre Hoffnungen, ihre Freude, ihr Glaube. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger nicht nur verzweifelt waren, sondern dass sie auch an Gott gezweifelt haben. Es war, wie wenn man ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht. Dieser Freitag veränderte ihr Leben schon wieder, nachdem Jesus ihr Leben ja schon mal verändert hat. Und es schien so, dass die Bösen und das Negative und die Gewalt wieder die Oberhand haben würden, dass das alles siegt. Dann kam der Sabbat, der Samstag, wie wir sagen, der Ruhetag im jüdischen Leben. Eine ganze Stadt, die vorher im Aufruhr war in Jerusalem, wird plötzlich ruhig und still. Es ist aber eine beklemmende Stille. Es ist nicht wie ein Sabbat sonst, wo alle fröhlich den Ruhetag feiern. Das Blut ist noch zu spüren, das Jesus vergoss. Die schreiende Menge ist weg. Der hohe Priester zufrieden, Jesus war tot, aber eine merkwürdige Stimmung blieb. Die Jünger, fühlten sich wie erschlagen. Und sie mussten es erstmal in ihrem Kopf klarkriegen, bevor es dann noch ihr Herz erreicht hat. Die Gefühle, die sie hatten, waren nicht zu beschreiben. Sie fühlten sich leer und kaputt. Das war ihr Samstag, also ihr Sabbat. Das war der Tag, nachdem alle Hoffnungen zerstört waren. Der Tag, nachdem ein Gebet, nämlich in Gethsemane, gesprochen wurde, aber keine Antwort kam. Der Tag, an dem die Seele völlig am Boden zerstört war und es keine Anzeichen mehr gab für Hoffnung. Der Samstag war der Tag dazwischen. Zwischen Verwirrung und Klarheit. Zwischen Verzweiflung und Freude. Zwischen schlechten und guten Nachrichten, zwischen Licht und Finsternis. In dieser Stimmung, und das war mir wichtig, nochmal sich zu erinnern, was war das für ein Gefühl, was war das für eine Stimmung, in welcher Lage waren die Jünger und Jüngerinnen, in dieser Stimmung kommen sie an diesem Sonntagmorgen zur Trauerstätte. In dieser tiefen Trauer, in der Hoffnungslosigkeit, gehen die Frauen morgens zum Grab. Sie wollen den toten Jesus einbalsamieren. Das ist der übliche Brauch. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Weg viel geredet haben. Vielleicht hing jede so ihren Gedanken nach. Und als sie am Grab ankommen, sind sie schon wieder verwirrt. Was ist denn hier los? Der Grabstein ist weg. Die Gräber damals waren so kleine Höhlen und die wurden verschlossen mit einem Grabstein. Der war riesig schwer, aber der Grabstein vor dem Grab von Jesus war weg. Der Sonntag fängt ja schon gut an, dachten sie vielleicht. Wer war denn hier am Werk? Waren etwa die Soldaten gekommen und hatten nochmal geprüft, ob er auch wirklich tot ist? Waren Diebe da, die Jesus, den toten Jesus, den Leichnam gestohlen haben? Das waren alles Fragen, die die frühe Christenheit bewegten. Und sie gehen in die Grabhöhle hinein und finden den toten Jesus nicht. Der tote Jesus ist weg. Das Grab ist leer. Und ich stelle mir vor, wie sie da stehen und der Mund steht auf, die Augen weit aufgerissen und sie verstehen überhaupt nichts mehr. Fassungslos, ratlos. Wie jetzt nochmal? Wir haben doch gesehen, dass er da reingelegt wurde. Wir waren doch dabei. Dieser Sonntag verändert jetzt tatsächlich die Welt. Er geht in sämtliche Geschichtsbücher ein und ist bis heute unübertroffen, denn keine andere Religion, in der behauptet wird, dass der Religionsgründer tot war und wieder lebt. Plötzlich sind da zwei Männer in hellen, leuchtenden Kleidern und wir hören einmal in diese Sonntagmorgenbegegnung hinein aus dem Lukas-Evangelium. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellen, leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und die Maria, Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er fort. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das, was diese Männer von den Frauen hören am frühen Sonntagmorgen und dann nochmal nachschauen, ist ungeheuerlich. Das Grab ist leer. Und diese beiden Männer in hellen Gewändern, die wir Engel nennen, sagen ihnen, erinnert euch daran, er hat es ja gesagt, er wird auferstehen. Diese Worte sind so ungeheuerlich, so fremd, so anders, so unglaublich. Und wieder kann ich mir vorstellen, dass die Frauen nur da standen mit offenem Mund und nichts verstanden haben, nichts begriffen haben, dass es ihnen schwer fiel zu verstehen, so wie dann den Jüngern, den Männern auch. Und sie reden dann miteinander, dass Jesus ihnen ja vor seinem Tod gesagt hat, dass er sterben muss und dass er auferstehen wird nach 3 Tagen. Aber von dem, was man so hört und dem, was man erlebt und glaubt und für wahr hält und für richtig hält, gibt es manchmal Unterschiede. Die Frauen liefen zu den anderen Jüngern, erzählten ihnen davon, was sie gesehen und gehört hatten. Petrus läuft zum Grab und überzeugt sich, das Grab ist leer. War das jetzt eine Einbildung? Wurde das nur aufgeschrieben, damit wir uns an irgendwas festhalten können? Ist das denn glaubwürdig? Sind das nicht die Fragen, die wir heutige aufgeklärte Menschen im 21. Jahrhundert, im Jahr 2024, auch mit uns tragen? Schöne Geschichte, kann man schön erzählen, kann man auch dran glauben, aber stimmt das denn? Wir haben in der Lesung gehört, dass Paulus, der ja nicht direkt bei der Auferstehung dabei war, so wie viele andere ja auch nicht, erzählt hat, dass er später Jesus begegnet ist. Dass es über 500 Leute waren, die das bezeugen konnten und zu seiner Zeit noch einige waren, die man befragen konnte. War das denn so? War das wirklich Jesus, der dir da begegnet ist? Es ist so unglaublich, dass auch heute viele Menschen, die zur Kirche gehören, sagen, das kann ich einfach nicht glauben. Und das ist auch für unseren menschlichen Verstand nicht zu fassen. Diese Botschaft ist und war bis heute einzigartig, aber sie hat die Welt verändert. Die Römer und die Griechen, die haben sich damals ja schon so ihre Gedanken gemacht, die waren ja nicht doof. Sie hatten sehr schlaue Leute unter ihren Mitbürgern. Sie hatten verschiedene Vorstellungen über das, was nach dem Tod bei einem Menschen passiert. Also viele sagten, da passiert nicht mehr viel, da ist nichts mehr. Tod ist Tod, Materie kann nicht wieder leben. Oder sie sagten, In mir ist eine unsterbliche Seele, die nach dem Tod weiterlebt. Aber mit Gott hat das nicht viel zu tun. Andere glaubten an den dunklen Ort, den sie Hades nannten, der ganz furchtbar sein muss. Es gab auch damals in dieser Zeit viele Glaubensvorstellungen und Überlegungen. Und die Israeliten, das Volk der Juden, glaubte daran, dass es irgendwann einmal eine Auferstehung der Toten geben wird von allen, die mal gestorben sind. Und dann wird das Endgericht gehalten und dann wird der neue Himmel und die neue Erde geschaffen von Gott. Aber dass jetzt einer plötzlich aufersteht, war für sie unfassbar. Dass ein einzelner Mensch von Gott zu neuem Leben erweckt wird, glaubte so gut wie keiner in Israel. Der Sonntag, an dem Jesus auferweckt wurde, hat das alles verändert. Aber nicht so, wie wir Menschen das denken. Die Jünger und Jüngerinnen Jesus suchten einen toten Jesus und sie konnten sich nicht vorstellen, dass Gott anders handelt. Er durchkreuzte all ihre Pläne und Vorstellungen, wie auch die Vorstellungen anderer Menschen. Und Gott machte uns in Jesus Christus allen deutlich, so wie Jesus tot war. Und das war verbrieft und versiegelt, weil auch die Römer das aufgeschrieben haben und die jüdischen Geschichtsschreiber das aufgeschrieben haben. Das kann bis heute jeder nachlesen. Das ist keine Erfindung, sondern er war tot. So wie er tot war, war er tot. Und so wie ich einmal tot sein werde, bin ich tot. Aber so wie er tot war, wurde er von Gott auferweckt. Auch das wird berichtet, auch von andersgläubigen Geschichtsschreibern, die sagen, die Christen sagen, dieser Jesus ist zum neuen Leben auferweckt worden. Dieser Sonntag verändert alles. Und was an diesem Sonntag freigesetzt wird, ist mit einem Wort zu beschreiben, Hoffnung. Hoffnung, dass auch unser Leben, das vielleicht manchmal 40, 70 oder 90 Jahre auf dieser Erde ist, nicht das ganze Leben ist. Hoffnung, dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus Dreh- und Angelpunkt, die Mitte und das Zentrum der gesamten Geschichte ist, ja, der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Hoffnung, dass unser Glaube keine Einbildung ist, sondern auf realen Ereignissen gründet. Auf das, was Gott in dem Menschen Jesus, seinem Sohn Christus, getan hat. Ohne dass wir irgendwas dazu getan hätten. Hoffnung, dass wir unser Leben hier in der Verbindung mit Jesus Christus nach seinen Regeln gestalten können. Das geht. 3 Tage, die diese Welt verändert haben. 3 Tage, die unser Leben verändern können. Diese Karte, die ich mitgebracht habe, finde ich, beschreibt das nochmal ganz schön in einer anderen Weise. Und man merkt, je nachdem, wie man diese Karte hält, es steht ja Jesus, der Name drauf, das J ist zu einem Kreuz geworden und je nachdem, wie man diese Karte hält, sieht man quasi die Schemen des Gekreuzigten in diesem Kreuz, in diesem J drin. Man sieht auch in dem U, je nachdem, wie man die Karte hält, einen Stein, der Stein, der vor dem Grab lag. Und je nachdem, wie man sie hält, steht darunter nicht mehr am Kreuz, nicht mehr im Grab, nie mehr fern. Ich finde, dass das wirklich sehr gut ausdrückt. Wie kann nun das Osterfest, das Fest der Auferstehung von Jesus Christus, heute mein Leben verändern? Es kann dazu beitragen, dass etwas in mir sterben kann. Vielleicht sogar sterben muss. Es kann dazu beitragen, dass in mir meine Selbstsucht zumindest ein bisschen mehr sterben kann. Es kann dazu beitragen, dass meine Sünde, das, was ich tue, was Gott nicht gefällt, ein wenig mehr sterben kann. Es kann dazu beitragen, dass meine Habgier, dass ich alles haben und festhalten will, was es auch immer sein mag, ein Stück weit sterben kann. Es kann dazu beitragen, dass meine Ängste, das, was mich gefangen hält, was mich niederdrückt und kaputt macht, ein wenig mehr sterben kann. Es kann dazu beitragen, dieses Fest, diese Auferstehung von Jesus Christus, dass meine oft auch nicht so ganz gläubige Sichtweise auf die ganzen Ereignisse ein Stück weit sterben kann. Paulus spricht dann später davon, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen und den alten Menschen ablegen sollen wie Kleider, die dreckig geworden sind und die man ablegt und neue, die man anzieht. Die Auferstehung hilft uns dazu, darauf zu vertrauen, dass etwas sein kann, was aus unserer Sicht nicht sein kann. Weil wir es nicht für richtig oder für wahr halten, sondern weil wir denken, in unserer Weltsicht gibt es das nicht, eine Auferstehung. Jesus spricht davon, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, kann nichts Neues entstehen. Vielleicht brauchen wir, dass etwas in uns etwas mehr stirbt, das rationale Weltbild, die Ängste, die Sorgen, das, was uns abhält, Gott mehr zu vertrauen, dass etwas in uns abstirbt, damit was Neues entstehen kann. Und der andere Gedanke ist, was das für uns bedeuten kann, dass eben etwas Neues in mir leben kann. Dieses Neue ist, dass wir Gott mehr zutrauen wie uns selbst, dass wir Gott mehr zutrauen wie unserer Weltsicht, dass wir Gott mehr zutrauen wie das, was wir uns vorstellen können, dass wir Gott mehr zutrauen. Wir dürfen ihm zutrauen, dass er Menschen, also auch uns und alle anderen, bedingungslos liebt. Auch das ist ja was, was wir normalerweise nicht so erfahren, nicht so oft, manchmal schon, ja. Eine Eltern-Kind-Beziehung, die gut ist, da kann man das erleben, und in einer Partnerschaft, die wirklich von Liebe geprägt ist, kann man das auch erleben. Geliebt sein ohne Bedingung. Aber sonst in der Welt ist das ja oft so, um geliebt zu sein, muss ich mich so und so verhalten. Und Gott sagt uns, es ist zwar nicht egal, wie du dich verhältst und was du machst, aber ich liebe dich, egal was du tust. Ich liebe dich bedingungslos. Da ist etwas, was neu in uns leben kann, dieses Vertrauen, dass auch wenn wir den größten Mist bauen im Leben, wir geliebt sind, bedingungslos, und das kann uns keiner nehmen. Und diese Freude über Jesus, der Frieden, der mich erfüllt, wenn ich nur an ihn und denke und seinen Namen ausspreche und von ihm höre und lese, das kann in mir neu wachsen und leben. Und die Dankbarkeit und die Demut und die Freundlichkeit, ein gnädiges und weiches Herz, besonnenes Handeln, das alles darf in mir neu entstehen. Dieses neue Leben ist nicht Theorie, sondern es ist was, was sich jetzt und hier praktisch auswirkt. Und ich kann Jesus vertrauen. Auch wenn wir persönlich noch nie einen toten Menschen gesehen haben, der wieder auf der Erde herumläuft und lebt, auch wenn uns die Botschaft der Bibel weltfremd erscheint und unglaublich, auch wenn wir selbst oder andere an Gottes Liebe manchmal verzweifeln, weil wir so viel Böses sehen und erleben, wir können und wir dürfen Jesus vertrauen. Wir können uns seinem Wort anvertrauen. Wir können unser Leben auf ihn gründen. Und diese Botschaft muss ich nicht beweisen. Diese Botschaft, auf die kann ich einfach mich einlassen und hören und vertrauen. Denn wenn ich diese Botschaft höre, setzt sie etwas in mir in Gang. Da gab es den Bischof Ulrich Wilkens, der war Bischof in der, heute heißt es Nordkirche, damals hieß es Nordelbischen Kirche, also Schleswig-Holstein vor allem. Ulrich Wilkens war lange Jahre Professor für Neues Testament. Ich habe manche seiner Bücher gelesen. Manches fand ich gut und manches fand ich nicht so gut. Ulrich Wilkens war 1981 bis 1991 Bischof des Sprengels Holstein-Lübeck. Wie gesagt, er lehrte zuvor als Professor für Neues Testament in Marburg, Berlin und Hamburg. Er ist Autor einer 6 Bände umfassenden Theologie des Neuen Testaments und Vater von 3 Kindern. Viele können sich das nicht vorstellen, aber in der deutschen evangelischen Theologie an der Uni gibt es vieles, was einen eher mal von dem Glauben abbringt. So war das zumindest in der Zeit, als ich studiert habe, und vieles hat sich noch nicht verändert. Bischof Wilkens hat vieles Gutes weitergegeben, aber auch nicht geglaubt, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Zu Ende seines Bischofsamtes wurde er krank. Er wurde schwer krank. Er hatte eine sehr besondere Form von Krebserkrankungen. Und es war eigentlich eher wahrscheinlich, dass er stirbt. Bischof Wilkens hat diese Erkrankung überlebt und er hat gemerkt, dass Jesus sein Leben verändern will. In der Frage, freuen Sie sich auf dieses Osterfest, sagt er einmal, oh ja, Ostern ist das zentrale Thema meines Lebens. Wäre Christus nicht auferstanden, müsste ich, wie Paulus sagen, mein Glaube wäre vergeblich. In Kreuz und Auferstehung Christi bewirkt Gott in seiner Allmacht unsere Erlösung. Von dieser Gewissheit lebe ich. Lässt sich die Auferstehung auf Fakten gründen? Ich meine ja. Ich halte die Berichte des Neuen Testaments historisch für ernst zu nehmen. Das ist zum einen das leere Grab. Viele Forscher meinen, dass man das leere Grab Jesu erfunden hätte. Aber die Hälfte aller Gemeinden macht deutlich, dass sie diesem leeren Grab oder dieser Auferstehung glaubt. Ich wurde nach der zur Wiederwahl meines Bischofsamtes plötzlich sterbenskrank. Ich bekam Speicheldrüsenkrebs, der in aller Regel zum Tod führt. Die Ärzte gaben mir noch ein halbes Jahr. 9 Stunden wurde ich operiert. Zu meiner verwunderten und großen Freude starb ich nicht, sondern wurde wieder gesund. Mir wurde das Leben neu geschenkt. Es gibt die Auferstehung, sagte er am Ende dieses Interviews. Darauf hoffe ich. Bischof Wilkens ist für mich ein Beispiel, dass Gott Einstellungen verändern kann, Meinungen, Weltbilder. Und er hat durch diese Krankheit erkannt, dass er nicht einer Einbildung aufsitzt, sondern dass es real ist, was da passiert ist. Und er hat dann noch viele gute Bücher geschrieben. 3 Tage, die diese Welt verändert haben, aber nicht nur die Welt, sondern auch mein Leben, und 3 Tage, die unser aller Leben verändert haben. Jesus lebt. Er hat in seinem Evangelium nach Johannes gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er endet diese Worte mit der Frage: Glaubst du das? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.